Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Sicherheit und Unsicherheit.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und meine heutige Gesprächspartnerin ist Frauke Nees. Wer ist sie und wenn ja, wie viele? Sie ist Psychologin und Impro-Schauspielerin, Clownin und Coach, Trainerin und Tango-Tänzerin. Mit ihr möchte ich darüber sprechen, wie man einen guten Umgang mit Unsicherheit lernen und trainieren kann und was das mit Improvisation und mit Veranstaltungen zu tun hat. Herzlich willkommen, Frauke.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frauke, wann hast du das letzte Mal etwas geklaut?
Also, das ist, glaube ich, viel zu lange her. Ich glaube, es ist tatsächlich 30 Jahre her.
Also du antwortest ehrlich. Ich muss dir sagen, dass ich total unsicher war. Ich wollte dir eine Frage stellen, mit der du mit Sicherheit nicht gerechnet hast und die absolut nichts inhaltlich mit diesem Podcast zu tun hat.
Doch, und hat es absolut.
Hat es? Was hat es damit zu tun?
Na, das gehört zum Ausbildungskurriculum sozusagen.
Was denn genau?
Naja, es geht ja immer auch darum, wirklich mit Situationen, die neu und anders sind, damit umzugehen. Also improvisieren kann man ja lernen und trainieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch, Dinge zu tun, die man jetzt, wenn man eher sich in der Komfortzone bewegen will, nicht tun würde. Und dazu gehört zum Beispiel auch was Verbotenes tun, auch was tun, was eher unsicher ist oder wo man eher sagen würde, nee. Und sich darin tatsächlich zu trainieren. Und ich bin ja auch Clownin und da ist das wesentliches Element, Dinge zu tun, wo viele andere sagen würden, um Gottes Willen. Und das zu genießen, also es geht nicht darum, dass man sozusagen abgehärtet wird, sondern das Ziel meiner Meinung nach ist, das zu genießen.
Gab es denn auch mal Situationen so in der letzten Zeit, an die du dich erinnerst, wo dir dann tatsächlich nichts eingefallen ist, also wo du sprachlos war, wo du nicht wusstest, was du hättest sagen können, oder bist du so trainiert, dass dir immer was einfällt?
Nein, also mit Sicherheit fällt mir oft auch nichts ein, aber ich glaube, es geht dann darum, wie man mit der Situation umgeht. Also mir gefällt dazu das Bild, wenn du jetzt einen Ball zugeworfen bekommst, dann sozusagen nicht in eine Starre zu verfallen und dann die Augen nach oben zu verdrehen und nachzudenken, sondern ich bleibe in Bewegung und mache irgendwas. Ich prelle den Ball, ich werfe ihn hoch, ich roll ihn, ich setze mich drauf. Das heißt, indem ich in Bewegung bleibe und damit spiele, fällt mir etwas ein und gehe ich irgendwie mit der Situation um.
Und die Antwort auf meine unverschämte Frage mit dem Clown war ja, dass du tatsächlich nachgedacht hast, wann das wohl das letzte Mal war. Es hätte aber auch sein können, dass du den Ball zurückspielst und mir zurückschmeißt und sagst, was klaust du eigentlich am liebsten? Hätte sein können.
Ja.
Diese vielen Rollen und Kompetenzen, die du hast, gibt es da etwas Gemeinsames? Gibt es da eine gemeinsame Motivation, Absicht oder vielleicht auch eine gemeinsame Wirkung, die du erzielen möchtest?
Ja, also zum einen ist es so, dass es sich alles gegenseitig befruchtet. Obwohl die Felder vielleicht zum Teil auf den ersten Blick nicht so erscheinen, als ob sie miteinander zu tun hätten oder als ob man sie verbinden könnte. Es ist aber absolut genau der Fall. Für mich war das immer wichtig, neben diesem wissenschaftlichen Studium der akademischen Ausbildung einer Psychologin, eben auch immer mit Künstlern zusammen zu sein. Das ist für mich Lebenselixier und ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Und an der Stelle, an der sich das eben überschneidet, ist die Improvisation. Also mich überraschen zu lassen, Überraschung ist wundervoll, hilft mir, aus Verhaltensmustern auszubrechen und nicht in Verhaltensmustern zu bleiben. Und das finde ich eine der größten Herausforderungen. Auch je kompetenter man wird, dass man eben nicht in diesem erfolgreichen Verhalten bleibt, sondern dass man trotzdem immer wieder Neues wagt.
Und wie ist das in der psychologischen Praxis, wenn du Psychologin bist? Also inwiefern ist da Überraschung und Improvisation drin?
Naja, du kannst ja bei der Psychotherapie nicht nach Kochrezept vorgehen. Jeder Patient ist anders, jeder Klient ist anders. Und dann holst du aus deiner großen Werkzeugkiste raus, was im Moment derjenige braucht und dienlich sein könnte. Und je mehr zur Verfügung steht, desto flexibler kannst du wiederum sein. Improvisation heißt ja nicht, dass man nichts kann. Also das ist bei Improvisationstheater manchmal der Vorwurf oder sowas. Es geht ja nicht darum, dass man zu faul ist zum Üben, sondern es ist eher so, dass man ganz viel kann und dann aber damit spielt.
Es geht um das Genießen dieser Unsicherheit und auch der Überraschung. Es ist ja auch so, dass Unsicherheit bei vielen Menschen und ich muss auch zugeben, auch bei mir, auch unangenehme Gefühle auslöst, auch Angst. Jetzt weiß ich nicht und womöglich versage ich. Wie erklärst du dir, dass Unsicherheit, die ja erstmal auch bedeutet, dass alles möglich ist, alles Gute, alles Schlechte, dass es so viel unangenehme Gefühle auslöst?
Naja, weil wir eben genau nicht wissen, was passiert und wir wissen nicht, was kommt. Und es birgt eben viele Chancen und viele Gefahren. Und sozusagen das Aufregende an der Improvisation ist ja genau diese Möglichkeit des Scheiterns. Und das hat eine Dramatik, die das Ganze natürlich spannend macht. Und eben die neuen Möglichkeiten, die sich eröffnen. Aber deine Frage war ja nach der Unsicherheit. Je mehr wir gewohnt sind, in gewohnten Strukturen und vor allem auch vorgegebenen Strukturen uns zu bewegen und zum Beispiel Wissen anzuwenden, desto mehr verlieren wir die Fähigkeit zur Kreativität und Improvisation. Unser Gehirn mag insofern Automatismen und Muster, weil das dann wenig Energie verbraucht. Und wir brauchen aber beides. Also wir brauchen, dass wir nicht jeden Morgen neu überlegen müssen, Grundsatzfragen. Das ist natürlich effizient, aber darüber hinaus müssen wir eben auch improvisieren können.
Ich kenne von mir auch diesen inneren Zwiespalt. Das eine möchte das Neue, möchte inspiriert werden, möchte neue Ufer betreten. Und es gibt ganz deutlich auch diesen Teil in mir, der sagt, ja doch lieber die Routine, die Komfortzone. Selbst wenn die Komfortzone zum Beispiel darin besteht, dass es unangenehm ist, aber das ist das Unangenehme, was ich schon kenne. Wie gehst du in der Arbeit mit Menschen mit diesem Zwiespalt, von dem du sicherlich weißt, um?
Also zunächst mal ist es ja so, dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist berechtigt und Voraussetzung dafür, fliegen zu können sozusagen. Das heißt, ich sehe, das schließt sich nicht aus und liegt nicht im Clinch, sondern das Ziel ist, dass die sich ergänzen und dass eine Balance zwischen diesen inneren Teilen steht. Eine gute Beziehung und ein gutes Team. Und was wichtig ist, wie kann ich diesem Bedürfnis nach Sicherheit auch Rechnung tragen, ohne dass es, wenn es überhand nimmt, mich blockiert? Dazu gehört sowas wie, mich meiner Ressourcen und Stärken bewusst zu sein und auch Sicherheit zu sehen in der Beziehung. Also je nachdem, in welchem Umfeld wir uns jetzt bewegen, in der Fortbildung mache ich ganz viel Übungen und Spiele zunächst mal die Sicherheit herstellen, keine Angst vor Beurteilung und Fehler, so dass ich damit direkt erfahrbar gemacht habe, was hier für ein Geist herrscht und was man hier darf. Und damit vermittle ich auch Sicherheit.
Auf diese Instanz wollte ich zu sprechen kommen. Also diese Instanz in uns, nennen wir das mal den inneren Kritiker oder den inneren Richter, der uns ständig beobachtet. Manchmal säuselt er und lobt er, aber meistens sagt er ja, wir sind nicht genug, wir haben es nicht gut genug gemacht, wir haben nicht den Wert. Und damit blockiert er ja viel von unserer freien Entfaltung.
Absolut.
Hat dieser innere Kritiker aber auch eine positive Funktion? Also kann man den in das innere Team, von dem du sprachst, in diese innere Balance auch einladen?
Ja, wir müssen ihn einladen, weil wenn wir ihn nämlich nicht einladen, dann muss er eine extreme Rolle annehmen, weil er nicht gehört wird. Das ist genauso wie in einem Team oder in einer Familie. Wenn jemand nicht gehört wird, muss es lauter werden oder er zieht sich zurück oder er wird verbannt. Und dann wird es umso schwieriger, weil damit ist derjenige nicht weg. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Das heißt, ihn willkommen zu heißen und anzuhören, was er zu sagen hat. Und der innere Kritiker, es kommt eben darauf an, wie extrem er da ist. Sein ursprüngliches Ziel ist, uns zu schützen. Also vor Scheitern, vor Beschämung zu schützen. Und je nachdem, wie extrem er ist und wie notwendig der Schutz ist, geht er damit sehr weit. Nämlich so weit, dass neue Erfahrungen unmöglich ist. Und dann ist Weiterentwicklung nicht möglich, dann ist Lernen nicht möglich und dann kommen wir aus der Schiene nicht so gut raus. Und insofern müssen wir ihn erstmal anhören, was seine Befürchtungen sind und auch, was er braucht, um loslassen zu können. und wen er beschützt.
Wir sehen jetzt mal eine Gruppe von Menschen, die sich für eine Konferenz, für eine Tagung, für ein Meeting zusammenfindet. Da gibt es ja auch diejenigen, die viel Sicherheit wollen, die bereit sind, auf neues Terrain zu gehen. Da gibt es auch die Kritiker, die heißen dann gerne Bedenkenträgerinnen. Überträgst du das auch auf diese äußeren Personen, dass es auch darum geht, zu schauen, wie alle Stimmen zu Gehör kommen und wie sie sich positiv einbringen können?
Absolut. Weil der Kritiker meldet sich, wenn er Angst hat. Also bei Angst und Unsicherheit kommt der Kritiker, weil er verhindern möchte, dass etwas passiert. Und der Kritiker ist halt im Extremfall so drauf, dass er sagt, lieber passiert nichts, wie dass was Schlimmes passiert und damit ist verunmöglicht, dass auch etwas Positives passiert. Egal, welche Veranstaltung ich mache, das kann sein, dass ich in der Firma bin und es geht um Kommunikation oder ich gebe einen Tango-Tanzkurs oder ich bin in der Psychotherapie. Aber ich werde immer am Anfang für Sicherheit sorgen. Und zwar auf humorvolle Weise, weil das mehr Spaß macht und auch sicherer, freier macht. Und das eben auch, indem ich mich authentisch zeige und man mich nicht so kompliziert lesen muss. Also ich bin sehr expressiv und hoffe auch nahbar und lesbar. Und aber auch auf einer Veranstaltung, das war deine Frage, würde ich eben so ein spezielles Warm-up machen, investieren in Beziehung, können wir es auch nennen, so dass sich alle zusammen sicherer fühlen und sehen, ah ja, so läuft das hier, wir können hier über Fehler sprechen, wir können hier auch was sagen, was vielleicht blöd ist. Und warm miteinander werden und miteinander lachen, das ist nämlich die einfachste und schnellste Art. Wenn wir zusammen spielen, verschwimmen auch Hierarchien, weil da sind wir alle gleich. Und wir können relativ einfach eine Atmosphäre herstellen, in der wir uns begegnen können, ohne die ganze Zeit die Waffe am Abzug zu haben. Also dieses defensive Haltung zu haben, weil eben ein Teil von uns ein Bedürfnis hat, sich zu schützen.
Oder Fluchtverhalten. Man kann äußerlich flüchten oder in die innere Emigration gehen, verstummen. Das ist auch meine Erfahrung als Moderator, dass es am Anfang sicherlich erstmal mehr um die Sicherheit geht und dass dann die Unsicherheit eingeladen ist. Also so ein paar Faktoren hast du ja schon gesagt, dass es um eine Echtheit geht von denen, die auch den Raum halten, eröffnen, moderieren, wie auch immer, dass es ums gemeinsame Tun geht, ums gemeinsame Lachen. Sind das eigentlich universale Prinzipien? Funktioniert das bei allen Menschen? Brauchen in der Hinsicht, was Sicherheit angeht, die meisten Menschen das Gleiche?
Naja, also das Bedürfnis an Sicherheit ist unterschiedlich groß. Wir haben ja im Hirn einen Gefahrenmelder, die Amygdala, und die passt darauf auf, dass wir nicht irgendwie vor Autos laufen, giftige Dinge essen und solche Dinge. Also natürlich ist das überlebenswichtig. Deshalb habe ich ja auch gesagt, also natürlich müssen wir diesem Bedürfnis Rechnung tragen, aber eben die Frage ist, wie wir damit umgehen.
Und das Bedürfnis nach Unsicherheit heißt doch auch das Bedürfnis nach, es ist vieles möglich, oder? Dass ein Möglichkeitsraum da ist. Das wäre doch das Lob der Unsicherheit.
Absolut. Und auch da gibt es natürlich große Unterschiede. Und die Frage ist, wie können wir diesen Raum der Möglichkeiten eröffnen?
Hast du schon mal eine Gruppe erlebt, wo diese beiden Pole sehr extrem vertreten waren? Also dass es einige gab, die sehr viel Unsicherheit gezeigt haben und andere, die sehr viel experimentierfreudig waren. Also ganz unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse.
Das ist bei Gruppen natürlich immer der Punkt, wie kann ich alle abholen? Und wir haben natürlich unterschiedliche Bedürfnisse. Ich kann nicht allen gleichzeitig gerecht werden. Das heißt, manchmal ist es dann für jemanden zu langsam und für jemand anderen zu schnell. Aber wenn wir so das Bild nehmen, Stresstoleranzfenster, dann haben wir in der Mitte einen Bereich mit optimalem Energiemenge.
Ganz kurz, was ist ein Stresstoleranzfenster?
Wenn wir uns so vorstellen, so ein Zahlenstrahl, wir haben, je nachdem, wie stressig etwas ist oder wie aufregend etwas ist, wie wohl fühle ich mich? Und dann gibt es eine Unterforderung und eine Überforderung. Und wir müssen beidem gerecht werden. Und das ist so, was du angesprochen hast. Es gibt Menschen, die schnell überfordert sind, denen das zu viel ist, die eher mehr Zeit brauchen oder auch mehr Ruhe. Und dann gibt es Menschen, die schnell unterfordert sind und sich langweilen und mehr aktiv Aktivität brauchen. Und die müssen wir natürlich bei Veranstaltungen beide abholen. Das geht nicht immer zeitgleich, da braucht man natürlich so ein bisschen Toleranz.
Was helfen da Improübungen, die du einbringst, um diesen Bedürfnissen auch unterschiedlich gerecht zu werden?
Also durch das Spielen und, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, auch das sich so persönlich zeigen. Ne? In dem Spiel zeigen wir uns ja viel mehr, wie wenn ich jetzt mit dir auf kognitiver Ebene, auf Metaebene etwas bespreche. Sondern wir sind mehr auf einer Erfahrungsebene, zeigen dadurch mehr von uns. Und dadurch werden wir uns näher. Deshalb wird ja auch in anderen Kulturen viel mehr Wert auch auf diese Beziehungsebene gelegt. Man geht in die Sauna, man geht essen, man raucht Pfeife. Das sind ja alles wichtige, ganz, ganz, ganz wichtige Dinge, um sich näher zu kommen und sich dann sicherer zu fühlen.
Ist denn Nähe immer Sicherheit? Also gerade jetzt in Corona-Zeiten ist ja Nähe zum Beispiel auch bedrohlich. Es gibt auch anthropologische Forschungen, die mich sehr beeindruckt haben, dass Menschen, wenn sie zum Beispiel in der U-Bahn sind, weil sie plötzlich mit ganz vielen fremden Menschen eine körperliche Nähe haben, dass da auch Stress entsteht, den man am elektrischen Hautwiderstand sogar messen kann. Welche Art von Nähe ist es denn eigentlich, die mir dann Sicherheit gibt?
Ich würde sagen Verbundenheit, sich nah fühlen, und das wird eben hergestellt. Die Fremde und die Distanz soll überwunden werden, aber natürlich in einem Rahmen, in dem ich die Kontrolle habe. Also ich zwinge niemandem etwas auf. Diese Übungen und Spiele bieten viel Gestaltungsraum und Entscheidungsfreiheit.
Das heißt, wo jeder sagen kann, wie weit er sich einlässt, wie weit er sich zeigt, wie weit er den anderen wirklich dann auch Dinge zeigt, die er so im Alltag vielleicht nicht zeigt. Geht es darum?
Genau. Also danke, dass du es nochmal angesprochen hast, weil das ist ein wichtiges Element. Es kommt darauf an, in welchem Rahmen. Ob es eine große Veranstaltung ist, da kann man sich ja so und so auch rausziehen und zurücknehmen. Aber auch in einem kleinen Rahmen von 12, 14, 16 Personen ist es wesentlich, dass jeder zuerst mal das Gefühl hat und tatsächlich die Entscheidung darüber hat, was er tut und was er sagt. Und er muss auch nichts sagen. Das Wichtigste ist kein Druck.
Ein Raum der Erlaubnis würde ich das dann nennen.
Absolut. Und dann erleben die, dass ich das nicht nur sage, sondern dass ich das auch tatsächlich so tue. Und das Interessante und was mich sehr freut, ist, dass auch Menschen, die eher introvertiert sind, die brauchen mehr Zeit, aber dann ist genau das gleiche Bedürfnis da, sich zu zeigen und auf die Bühne zu gehen.
Was ja auch dafür spricht, dass man sich für Veranstaltungen, wo Menschen sich wirklich begegnen sollen, vernetzen sollen, dass man sich Zeit nimmt, oder? Es ist ja leider wirklich immer noch so, dass genau das dann in die Kaffeepause verbannt wird, die im Zweifelsfall von einer halben Stunde nochmal auf 15 Minuten verkürzt wird, weil die Referate so lange gedauert haben. Siehst du das als eine totale Fehlentwicklung?
Ja, auf alle Fälle. Also es ist überhaupt nicht nachzuvollziehen, denn diese Investition in Beziehung und ein Gefühl von Sicherheit ist keine verlorene Zeit, sondern im Gegenteil. Ich bekomme natürlich schon in der Firma mal zuerst so ein Hallo Frau Nees, wissen Sie eigentlich, was wir hier auf die Stunde verdienen? Ja, aber es zahlt sich ja letztendlich aus. Also ich mache nochmal ein einfaches Beispiel. Wenn ich einen Tango-Kurs gebe, da entsteht viel Aggression. Das liegt so ein bisschen an der asymmetrischen Beziehung im Folgen und Führen. Da ist es wesentlich für mich, solche Übungen zu machen, weil ich nachher darauf zurückkommen kann. Ich habe dadurch eine völlig andere Atmosphäre. Für mich auch angenehmer. Es geht ja bei Veranstaltungen immer um Begegnung. Und wie kann ich Begegnung herstellen? Und das habe ich nicht nur in der Kaffeepause, da ist es nämlich dem Zufall überlassen, sondern in solchen Übungen und Spielen stelle ich direkt auch Begegnung her.
Sag mal ein einfaches Beispiel, was meistens gut wirkt, so eine Impro-Übung, die man jetzt vielleicht auch erzählen kann, die einfach konstruiert ist und die genau das leistet, sodass wir uns das besser vorstellen können.
Ich mache zwei Beispiele. Eins, wo es um was Reinsprachliches geht, was einfacher zu erklären ist. Und was anderes hat was mit Rhythmus zu tun. Und zwar, jeder kennt dieses Schere, Stein, Papier. Das heißt, es gibt drei Symbole und auf Rhythmus zeigen wir ein bestimmtes Symbol und dann gibt es Gewinner und Verlierer. Und bei diesem Spiel, wir stehen uns gegenüber, wir sind in Bewegung, da ist eine Aktivierung da. Ja, das ist wichtig. Wir gucken uns in die Augen und dann spielen wir zusammen. Und
Der Unterschied ist aber, es geht nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern in dem Moment, wo wir das gleiche Symbol haben, machen wir High Five und klatschen ab. Also 100% der Menschen bekommst du nie, aber das bekommst du mit keiner Methode. Das müssen wir uns auch mal klar machen. Es ist einfach so, das ist so verführerisch, weil es nämlich auf einer Ebene wirkt, die wir gar nicht unbedingt kontrollieren können. Nämlich, wenn wir gemeinsam in Resonanz, in Rhythmus, in Bewegung sind und wenn noch Sound dabei ist, noch besser, dann fühlen wir uns verbunden. Also to be in sync heißt sich verbunden fühlen und dann entsteht Nähe. Und dann wird noch gelacht. Ein anderes Beispiel wäre, das würde ich vielleicht nicht als erste Übung, aber als zweite oder dritte Übung machen. Erzählt euch zu zweit oder zu dritt oder zu viert, was, wo ihr erfolgreich wart oder auf was ihr stolz seid. Oder wo ihr hilfreich wart. Und dann erzählt ihr was, wo ihr gescheitert seid, wo ihr einen Fehler gemacht habt, was blöd gelaufen ist. Also wir haben in Deutschland wirklich eine sehr ungünstige Fehlerkultur. Und wir bräuchten viel mehr Scheitern und Fehler zu umarmen. Also gerade wenn es um Ideenentwicklung und Veränderung geht, weil diese Blockaden erschweren uns sehr das Leben und verhindern Innovation, Weiterentwicklung und Nähe.
Aus deinen Beispielen kommen jetzt ganz viele Fragen, die ich habe. Zum Beispiel, wie reagieren Manager und Managerinnen, wenn du mit ihnen Schere, Stein, Papier spielst?
Also es kommt ganz viel auf die eigene Haltung an. Also wenn einem das selber nicht unangenehm ist und ich überzeugt davon bin und ich gehe so dran wie so vielleicht so ein Sportanimator, also so, vamos, auf geht's. Viele fangen an und dann entsteht, und darauf kann man sich auch verlassen, es entsteht eine Gruppendynamik. Und je nachdem, in welchem Zusammenhang ich bin, erkläre ich auch, was ich tue und warum ich das tue. Ich kann das neurobiologisch auch erklären, warum das alles höchsten Sinn macht.
Das ist gut für die, die immer noch so eine mentale Unterstützung brauchen und sagen, das ist alles Wissenschaft und nicht Humbug. Die andere Frage, die mir kam, ist mit dieser Übung, ihr habt mal eine schwierige Situation erlebt, ihr seid vielleicht gescheitert, eine andere Situation, da habt ihr was Gutes draus gemacht. Mich erinnert das ein bisschen an diese Resilienz und Resilienzforschung, dass man in den Menschen Tugenden weckt, Stärken weckt und anspricht, die ihnen helfen, mit unsicheren Situationen und auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Was würdest du sagen, was sind denn solche Tugenden, solche Stärken in uns?
Also zunächst mal ist es wichtig, dass man einzeln gezielt schaut, was sind meine Ressourcen, wo fühle ich mich stark, wo bin ich in meiner Kraft. Das ist für jeden was anderes und natürlich gibt es da viele Überschneidungen. Aber in einem Einzelcoaching arbeite ich sehr gezielt mit Hypnose dahin, in welcher Situation warst du ganz in deiner Kraft. Und das dann körperlich wahrzunehmen mit allen Sinnen, dann wird das aktiviert in einem Bereich im Gehirn, wo wir das wieder erleben. Wir machen uns das wieder zu eigen und können es dann gezielt nutzen, weil wir in diesem Zustand dann auch in einer schwierigen Situation viel mehr Zugang zu unseren Ressourcen haben. Das würde bedeuten, ich sage zum inneren Kritiker, hey, ich mache heute dieses Gespräch, nicht du. Du darfst hier zu Hause bleiben und ich gebe dir Sandtorte und ich verspreche dir, ich pass auf. Oder du kannst dabei sein, aber lass mich mal machen. Wir sind doch jetzt schon ein gutes Team.
Funktioniert das auch in Gruppen, weil du sagtest, im Einzelcoaching kann man in Gruppen auch diese Ressourcen ansprechen, die mehr Sicherheit im Umgang mit der Unsicherheit verleihen?
Klar, also ich meine, man könnte diese Übung als Gruppenübung anleiten. Aber ich arbeite auch gerne mit allem, was Sinne und Imagination anspricht. Also auch zum Beispiel einfach Dinge, die wir sehr gerne tun und lieben. Keine Ahnung, Tiefsee tauchen, reiten, im Wald laufen, mit dem Hund spazieren gehen. Wenn wir das vertiefen, dann haben wir einen anderen Bereich im Gehirn aktiviert. Und dann kommen wir in einen anderen Zustand im Gehirn. Dann passiert nämlich auch, dass wir dieses Defensive, dieses Gefühl, wir müssten uns verteidigen, ablegen können, uns mehr öffnen können. Und das ist ja das Ziel. Also wie können wir uns verletzbar machen? Wann kann ich mir leisten, mich zu öffnen, mich verletzbar zu machen, damit wir uns wirklich begegnen können?
Wenn ich dich höre, dann ist es so, dass wir immer eigentlich erst in der Komfortzone starten. Das ist unser Ausgangspunkt. Das brauchen wir erstmal als Basis. Ja. Und dann können wir uns vorwagen. Also, dass wir wie so die Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen auch nochmal nachvollziehen. Das Kind braucht ja auch am Anfang ganz viel die Sicherheit und die Nähe der Mutter, die Komfortzone. Und wenn das gesichert ist, die Kinder, die sicher gebunden sind, wagen sich ja später im Leben dann auch weit, weit hinaus. Also ist das so ein Flow, den du zum Beispiel auch bei Veranstaltungen verfolgst? Also erstmal so starten in der Komfortzone und dann wagt man sich ins Neue?
Ich möchte gerne nochmal aufgreifen, weil das ist absolut den Punkt getroffen. In dem Moment, wo wir uns sicher fühlen, wollen wir die Welt erkunden. Das heißt, da krabbel ich weg von der Mama und gehe zur Pflanze und dann wird's doch ein bisschen weit weg und dann gucke ich nochmal zur Mama zurück und sage die Mama, ja, ja, und dann krabbel ich weiter zur Pflanze. Und wenn ich dann müde bin, dann muss ich mich hinsetzen, dann kommt die Mama und dann nimmt die mich in den Arm, dann habe ich wieder Kraft. Ja, aber will ich nur eins und das ist Welt erkunden, Exploration, Neugierverhalten. Aber die Bedingung ist, mich sicher zu fühlen und mich gut zu fühlen. Und nochmal auch einen wichtigen Punkt zu ergänzen, weil du hast vorhin auch Flucht angesprochen, weil ich eher von Angriff auch gesprochen habe. Natürlich gibt es oft ja auch Flucht. Dann sind wir immer im Hirnstamm. Also Flucht und Verteidigung, dann ist das Hirnstamm aktiviert und das ist, wenn wir Angst haben und uns unsicher fühlen.
Ein ganz alter Gehirnteil, kann man sagen, oder?
Genau, das ist das Reptilian Brain und deshalb müssen wir uns gut und sicher fühlen, weil dann sind wir überhaupt reguliert. Und dann können wir auch unser Frontalhirn einschalten, wo wir denken, planen, wo wir sagen, nee, jetzt esse ich kein Eis, jetzt schreibe ich weiter an meiner Arbeit. Impulskontrolle, ich hau dem anderen jetzt nicht eine rein oder dem Computer, sondern ich habe Zugang zu meinen Ressourcen auch wiederum. Und zur Kreativität.
Und das ist ja etwas, was wir gerade jetzt in dieser Zeit, die nach meinem Empfinden von großer Unsicherheit gekennzeichnet ist. Wir wissen nicht, wie es mit der Pandemie weitergeht, was die Veranstaltungsbranche angeht. Erst recht, weil plötzlich Nähe von vielen Menschen als etwas Bedrohlicheres angesehen wird. Wie kann man diese Zeit auch überbrücken, jeder für sich, um wieder Kontakt zu den eigenen Stärken zu gewinnen?
Ich würde eher sagen, nutzt es als Sabbatical. Man kann für mein Empfinden ganz neu denken. Man muss neu denken, aber Kreativität entsteht immer an der Grenze. Und was noch viel spannender ist, jenseits der Grenze. Insofern sehe ich eine Riesenchance, auch bei viel Leid, was auch entsteht. Aber Krisen, das ist nun mal part of the game und Teil des Prozesses. Ein großes Problem für Veränderung und Innovation ist, dass wir an Mustern festhalten. Manchmal wissen wir gar nicht, dass wir eine Veränderung brauchen, weil die Sachen laufen ja eigentlich ganz gut. Eine große Schwierigkeit ist oft gar nicht, das Neue zu machen, sondern nicht das Alte zu machen. Also insofern ist so eine Krise eine Riesenchance, wirklich Reset, wirklich zu sagen, jetzt können wir mal echt neu denken.
Was wäre eine wichtige Veränderung in dem Bereich Veranstaltungen, wo viele Menschen zusammenkommen, also größere Veranstaltungen? Was wäre denn da wichtig? Was wäre da das neue Terrain, was wir beschreiten könnten?
Also wir haben ja gesehen, wie wichtig Begegnung ist. Und insofern würde ich natürlich einladen, mit diesen Übungen und Spielen zu arbeiten, die wir jetzt hier beschrieben haben, die erfahrensorientiert sind und wo viel Begegnung stattfindet und was wir auch noch nicht genannt haben. Es hat auch ganz viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Ich bin mehr engagiert. Auch Spaß ist ja ein wichtiger Faktor, dass ich auch mehr konzentriert und fokussiert sein kann und mich auch mehr einlassen kann.
Präsenz, Dasein.
Ja. Absolut. Aber ich will auch sagen, ich für mich, ich finde auch Hybrid- oder auch Online-Veranstaltungen haben einen Wahnsinnsvorteil. Also ich kann Konferenzen besuchen im Ausland, in den USA, und das habe ich in einem unsagbaren Ausmaß genutzt. Ich hatte eher mehr zu tun wie ohne diese Krise, weil ich sofort gezielt angefangen habe, alles, wo ich nicht über den Teich fliegen muss oder sonst wohin. Ich habe Konferenzen besucht, die ich sonst nicht hätte besuchen können. Und Leute kennengelernt, die ich nicht hätte kennenlernen können. Also es bietet ganz viele Möglichkeiten. Und wenn das so möglich ist, wie müssen dann Veranstaltungen aussehen? Warum haben wir da noch Veranstaltungen?
Meinst du damit, dass die Veranstaltungen, wo Menschen wirklich analog physisch zusammenkommen, dass wir post-Corona noch höhere Anforderungen an die Beziehungsqualität und die Begegnungsqualität stellen, weil wir vielleicht sagen, also so einfach Download von Informationen, nee, das können wir auch per Zoom machen.
Genau. Auch alles, was Lehre betrifft, das wird die große Herausforderung, weil es hat sich so viel auch online dermaßen verbessert. Das ist richtig gut. Aber da braucht man ja keine Angst haben, sondern es geht eher darum, okay, für was ist mehr Zeit und was muss ich verändern, damit es qualitativ besser wird? Zum Beispiel die Begegnung, in Austausch zu gehen. Die Sachen, die man eben nicht online machen kann oder erschwert online machen kann und das dann vermehrt.
Sich darauf konzentrieren.
Ja.
Ich habe noch so einen Aspekt zum Thema Unsicherheit, die ist ja irgendwie auch nah am Nichts angesiedelt. Also nichts im Sinne von, da gibt es erstmal keinen Plan, keine Kontrolle, keine Gewissheit. Und das große Geheimnis ist ja, wie eigentlich aus diesem Nichts etwas entstehen kann. Oder beim Impro sieht man ja, wenn die Schauspielerinnen und Schauspieler auf die Bühne gehen mit nichts, es gibt kein Drehbuch erstmal, dass eigentlich aus diesem Nichts ganz besonders viel entstehen kann. Wie erlebst du dieses Spannungsfeld?
Also wenn wir einen Plan A haben und in der Schublade Plan B und meistens auch noch Plan C, dann ist sehr wenig Raum für Neues und für Variation und für anders. Das heißt, ich bin nicht dafür, dass wir keinen Plan haben, aber wir brauchen beides. Und das heißt, wir können das auch vergleichen, lineares Denken und nonlineares Denken. Das wären genau die beiden Bereiche. Wir brauchen einfach beides. Unser Schulsystem trainiert aber viel zu stark lineares Denken oder sagen wir umgekehrt viel zu wenig das nonlineare Denken, wo es genau darum geht, Unmöglichkeiten zu denken, wo wir diese Unsicherheit und Leere lernen. Am Anfang ist das so ein bisschen ein Aushalten, aber dann macht das Spaß, weil man die Erfahrung macht, es fällt einem was ein. Und diesen Moment des Nichts, der muss ja da sein, weil sonst ist ja der Platz schon besetzt.
Ich kenne einen spirituellen Lehrer, der gesagt hat, du hast die Wahl, Sicherheit oder Leben. Was er damit meint ist, wenn alles sicher ist, ist es im Grunde genommen schon tot und fest und starr, während Leben bedeutet erstmal, in diesem Moment ist alles möglich.
Ja, also ich habe auch lange in Argentinien gelebt und die Unsicherheit in diesen wirtschaftlich unsicheren Verhältnissen, die dort sind, die müssen so viel improvisieren und sich permanent neu erfinden. Und das hat mich sehr geprägt. Also das ist für mich eine unsagbare Inspiration, weil ich bin hier sozialisiert, ich bin natürlich deutsch und da entsteht Angst und Unsicherheit. Auch wenn man was Neues anfangen oder was Großes verändern möchte. Und mir hat das unendlich geholfen, in Argentinien zu leben und immer wieder in Argentinien zu sein. Und dort kann ich dermaßen kreativ sein, weil das dort jeder ist. Es gibt gar keine Sicherheit, selbst wenn man es wollte. Und das ist so befreiend.
Da komme ich jetzt mit der letzten Frage nochmal auf die Eingangsfrage zurück. Nämlich, kann man das gut trainieren? Können wir diese Bereitschaft, Unsicherheit zu genießen, das Neue zu genießen, kann man das wie einen Muskel trainieren?
Ja, also zum Beispiel ganz einfach mit diesen Übungen aus dem Impro-Theater und den Spielen. Ich kann trainieren, diese Leere auszuhalten, dieses Nichts auszuhalten, die Erfahrung wiederholt zu machen, mir fällt was ein. Ich kann lernen, Scheitern zu umarmen, mir Zeit zu geben. Ich kann ja nur kreativ sein, mir kann nur was Neues einfallen, wenn ich auch kreative Prozesse berücksichtige. Im Winter passiert ja nichts, sondern danach knallt der Frühling durch ohne Ende. Und das ist aber auch ein wichtiger Teil des Prozesses. Das weiß jeder Künstler und damit muss auch jeder Künstler umgehen. Selber den Weg durch den Dschungel zu schlagen, das ist höchster Genuss. Aber das Wichtigste ist eben die Beziehung. Und das ist das, was mich so fasziniert am Impro-Theater. Da es eben kein Skript gibt und damit kein Plan, trainieren die Beziehung. Und das ist, was mich am allermeisten fasziniert hat, als ich mit Impro-Theater angefangen habe. Die haben geniale Übungen und die investieren in Beziehung. Weil wenn ich mich auf einen anderen verlassen kann, dann können wir da auf der Bühne, kann ich weit über meine Grenze gehen, weil der andere ist da und wir fangen uns gegenseitig auf und wir inspirieren uns gegenseitig. Ähnlich wie wir es auch kennen, wenn man klettert und aufeinander angewiesen ist.
Könnte man sagen, dass Improvisation mehr als eine Theaterrichtung ist, dass es eigentlich wie eine Lebenshaltung ist?
Genau. Aber das sagt ja auch jeder Künstler. Deshalb inspiriere ich mich bei Künstlern und habe immer von Künstlern auch gelernt und habe dann sozusagen die Brücke geschlagen zum Bereich der Psychologie.
Das war jetzt auch die Brücke wieder zurück zu deinen vielen Kompetenzen. Psychologie, Clownin, Tango-Tänzerin, Psychotherapeutin, Impro-Schauspielerin. Das war das Gespräch mit Frauke Nees. Frauke, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Improvisationen in diesem Gespräch und für die Inspiration für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank.
Vielen Dank, Michael.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.